Was bestimmt uns als Christ? Was ist das eigentlich, ein Christ? Ich finde, dass der Ausdruck Christ oder christlich ganz schön ausgeleiert ist und auch belastet. Wir haben christliche Parteien, christliche Organisationen, christliche Gemeinden. Manche meinen, Christ zu sein heißt, wie Jesus zu sein, was oft eher Last ist. Man hat so seine Vorstellungen, wie ein Christ zu sein hat. Eine Freundin von mir hatte eine Tochter, die immer wieder in der Nachbarschaft aushalf. Wenn Kinder beaufsichtigt werden musste oder Feste waren. Und irgendwann kam die Frau mal an und bat wieder darum, dass die Tochter aushelfen soll. Und die Freundin sagte, es tut mir leid, es geht nicht, an dem Wochenende sind wir unterwegs. Und da ist die schier ausgerastet und hat gesagt, und Sie wollen Christ sein und lassen mich hier so sitzen? Was ist ein Christ? Ist es einer, der für andere aufsteht, der immer das kleinere Stück Kuchen nimmt, wenn es Auswahl gibt, der immer hilft, der grundsätzlich vergibt und lächelt? Ist es einer, der immer freundlich ist und vor allen Dingen so geduldig? Jemand sagte mal zu mir, das mit Gott interessiert mich echt. Ich glaube, das muss ganz toll sein, mit ihm zu leben. Aber nee, Christ will ich nicht sein. Dann darf ich das nicht mehr und dann muss ich so sein und immer freundlich. Nee, das kann ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Im Neuen Testament kommt der Begriff Christ eigentlich nur dreimal vor. Ansonsten sind es Jünger, Nachfolger, Heilige. Man könnte ganz einfach sagen, ein Christ ist jemand, der sich an Christus hält, der Christus lieb hat, der Christus in sich leben lässt. Was ist Gottes Perspektive darüber? Es ist ein bisschen das, was wir gerade gehört haben. Gott möchte den überragenden Reichtum seiner Güte in uns wohnen lassen. Dazu hat er uns errettet. Aus Gnade sind wir erlöst. Aus Gnade. Nicht aus irgendwelchen Werken, damit wir uns rühmen können. Wow, was sind wir für tolle Leute. Es ist eigentlich eher eine Lust als ein Frust oder eine Last. Ist das schön? Das ist Gottes Gedanke. Ich finde es immer mal wieder gut, sich darauf zu besinnen, um was es eigentlich geht. Und Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Christ oder Christsein, mal wieder abzuputzen von den Deutungen und von den Erwartungen, die sich oft daran so hängen. Gott entzieht uns jegliche Überheblichkeit. Wir sind einfach beschenkt. Wir sind wie Kinder geliebt. Wir lieben sie. Und sie sind nicht immer leicht. Aber wir lieben sie. Und auch wenn Kinder sich entscheiden, Dinge zu tun, die wir nicht möchten, die wir nicht wollen, die wir nicht gutheißen können, sie bleiben unsere Kinder. Und etwas in uns wird sie immer lieben. Das ist ein wunderbares Bild für die Vaterliebe, die Gott für uns hat. Wir sind nach dem Bilde Gottes, nach dem Bilde Christi geschaffen. Das ist als Kinder, als Menschen. Im Johannes 1 heißt es, dass das Wort Fleisch wurde. Es wurde Mensch. Es gibt eine Szene, die ich immer wieder vor Augen habe. Und zwar als Jesus vor Pilatus steht mit einem gegeißelten, zerfetzten Rücken, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt. Und Pilatus steht da und sagt, wow, ein Mensch. Er hat in dem Moment etwas gesehen. Er hat nicht ein kaputtes Wesen gesehen, sondern einen Menschen. Jesus lebt es uns vor. Und ich denke so oft, das Göttliche an Jesus, das war sein Menschsein, sein Leben hier, mitten unter uns, mit uns, für uns und das in dieser engen Verbindung mit dem Vater. Menschsein. Anselm Grün hat das mal so schön gesagt, wir sind berufen, ein Mensch unter Menschen zu sein, zu werden, so zu leben. Genau das hat Jesus gelebt. Es war nicht das, was sich die Schriftgelehrten und Pharisäer von einem Sohn Gottes gedacht haben, denn er befolgte nicht die Gesetze, aber er folgte seinem Vater. Er hielt sich nicht an die Gebote und an die Gesetzmäßigkeiten, aber er hielt sich an Gott und an die Barmherzigkeit. Wenn wir überlegen, wie man als Christ sein sollte, dann wird oft die Bergpredigt betont oder auch die Anweisungen in den Briefen, meist so in den Schlusskapiteln von Petrus, Paulus, dass wir uns auf das Wahre, das Ehrbare, das Gerechte und Reine, das Liebenswerte und Wohlwollende, auf die Tugenden berufen sollen, auf die Gastfreundschaft. Aber ist das wirklich alles unbedingt ein Zeichen eines wahren Christen? Ist es nicht das Bedürfnis in allen Kulturen dieser Welt? Ich denke, es gibt genug Menschen, die im Gottesdienst Gott anbeten und eine tiefe Sehnsucht in sich haben, aber kaum sind sie in dem Alltag, kommen alte Prägungen wieder hoch und sie sind alles andere als freundlich. Dann kommt Habgier vielleicht. Sie manipulieren, Ängste sind da, Minderwertigkeiten. Können wir ihnen die Sehnsucht nach Gott absprechen, auch wenn wir das so erleben? Wir sagen oft, wir sind in Arbeit, wir sind erlöste Sünder. Und das sind wir. Wir sind Menschen, die in der Veränderung stehen, die etwas von Gott empfangen. Vor langer Zeit, wir lebten noch ganz im Norden, kam mal ein junges Pärchen zu meinem Mann, sehr wütend. Und zwar hatten sie sich gerade so kurz davor entschieden, mit Gott zu gehen. Und ein älteres Ehepaar aus der Gemeinde hat ihnen eine Wohnung angeboten in ihrem Haus. Und der nahm sie dann irgendwann mal zur Seite und sagte, sie müssten jetzt aber freundlich sein, denn als Christen wäre man freundlich. Und sie waren sehr aufgebracht darüber. Und dann hat mein Mann damals etwas gesagt, was mir lange nachging. Er sagte, freundlich zu sein heißt einfach Achtung vor Menschen zu haben. Das hat mit Christsein noch mal gar nichts zu tun. Es ist einfach die Achtung zu haben. Das ist etwas, was in uns eigentlich da ist. Wir sind alle, wir hier und alle dort, die draußen sind, ob sie sich um Gott kümmern oder nicht, geschaffen mit den Grundzügen Gottes. Wir sind durch Gottes Atem zu einem Seelchen geworden. Gott hat diesen Erdklumpen angehaucht und damit wurde der Mensch zu einer Seele. Und er hat damit ein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freundlichkeit und Frieden in sich und auch den Wunsch, freundlich zu sein, Liebe zu geben. Wo diese Sehnsucht nicht da ist, ist unsere Seele verkümmert, belastet, verletzt, verkrüppelt. Gott lädt uns ein, heimzukommen, seinen Atem wieder zu empfangen, um lebendige Seelen zu werden, um Mensch zu werden, Mensch zu sein. Wenn wir uns entscheiden, diesen Atem ganz bewusst zu leben, anzunehmen, zu empfangen, dann kann dieses Grundbedürfnis in uns wieder freigelegt oder erneuert werden, gestärkt werden. Ich will noch mal kurz zurückkommen. Freundlichkeit ist erst einmal gar keine christliche Eigenschaft, sondern eine menschliche, in jedem Menschen. Und ich kenne so Sätze, und ich kenne sie nicht nur, ich habe das sogar auch gesagt, die und die, die sind so freundlich, und es sind gar keine Christen. Gastfreundschaft ist nicht unbedingt eine christliche Eigenschaft. Wer schon mal in Asien war oder Berichte aus der Mongolei gehört hat, bei den Inuit oder in Asien oder Afrika, der kann Geschichten von Gastfreundschaft erzählen. Da bin ich weit hinterher. Und ich habe gestern noch mal im Internet nachgeguckt, weil ich es hier nicht nur so erzählen wollte. Es ist bekannt, dass 84% der afrikanischen Flüchtlinge in ihren Nachbarstaaten aufgenommen werden. Und zwar in der Regel nicht in irgendwelchen Lagern, sondern in Familien. Ich habe gerne Besuch und man sagt, ich wäre gastfreundlich bei denen, die ich mag, bei denen, die ich nicht so mag, nicht ganz so. Aber wenn mir eine Familie mit 3, 4 Kindern ins Haus gesetzt wird, das wäre schon eine Hausnummer und nicht nur für 3 Tage. Und da denke ich, da fehlt mir viel, obwohl ich Christus lieb habe. Aber das wäre ein Akt für mich mit ihm. Christen sind beileibe nicht die besseren Menschen und wir müssen auch nicht die besseren oder die cooleren Menschen sein. Aber wir dürfen in ihm authentisch sein. Wir dürfen in ihm ehrlich sein, echt werden. Wir sind Menschen, die Gnade empfangen haben. Und diese Gnade darf und soll uns verändern. Sie soll uns barmherzig machen. Zieht den neuen Menschen an, heißt es, der erneuert wird durch die Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Gottes Wesen ist ja schon in uns. Und es wird durch Christus wieder freigelegt. Es wird freigelegt, es wird erneuert. Das ist ein wunderschönes Bild und so wie du sagtest, ich sehne mich danach, ich will mit Gott leben, ich will gar nicht ohne Gott leben, ich will damit leben, dass ich verändert werde. Moody hat einmal gesagt, Herr, mach alles aus mir, was für dich überhaupt nur möglich ist in mir. Leg alles frei, was möglich ist. Den neuen Menschen anziehen ist für mich Gottes gedachte Menschlichkeit wieder in mir sein und leben und agieren zu lassen. Wir haben in unserem Kreis mal darüber so ein bisschen ausgetauscht, gerade so in den letzten politischen Aktionen, was eigentlich christlich ist. Und wir haben inzwischen uns abgewöhnt zu sagen Christ, sondern wir sagen ein Mensch, der Gott erlebt. Im Moment ist das so. Gottes Gnade zu empfangen ist Zustand und Bewegung. Ihr seid heilig. Ihr seid es. Ihr seid es, weil Gott uns liebt. Aber wir heiligen uns, wenn wir diese Liebe empfangen und darin leben. Und dieses Leben in Gott hat immer irgendwelche Auswirkungen. Liebe bewusst anzunehmen hat Folgen. Wenn ich mich verliebe, geschieht etwas mit mir. Wenn ich jemand liebe, verändert das meine Sicht, es verändert meine Wahrnehmung. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verwandelt in dasselbe Bild, von einer Klarheit zu der anderen als vom Geist des Herrn. Schaut mich an, sagt Gott, sucht doch mein Angesicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mich doch mal an. Was wir anschauen, worin wir uns bewegen, das lebt in uns und bewegt uns. Das geht gar nicht anders. Ihr kennt es vielleicht, die Geschichte, die erzählt wird von einem Indianer, der mit seinem Enkel zusammen war. Und der Enkel war so bedrückt. Und auf Nachfragen beginnt er dann seine Not zu sagen. Er sagt, weißt du, in meinem Herzen sind zwei Wölfe. Der eine ist aggressiv und streitsüchtig und wütend. Und der andere ist so lieb und er ist friedlich und er ist zart. Und ich weiß nicht, welcher Wolf in meinem Herzen siegen wird. Und dann sagt der Alte, es ist der Wolf, den du fütterst. Was geben wir unserer Seele? Was ist das, was uns vielleicht auch geprägt hat? Meine Mutter hat mich mit anderen Menschen erzogen, sage ich mal. Wenn wir irgendwo waren, dann hat sie mir immer gesagt, guck dir mal die an, wie die aussieht. Guck dir mal die Strümpfe an, die passen nicht zu den Schuhen. Guck dir mal an, wie die redet. Sieh dir das mal an, wie die Haare nicht zu dem Lippenstift passen. Schau dir das mal an. Damit bin ich aufgewachsen. Und es hat sich tief in mir eingeprägt. Und ich habe zum Teil heute damit zu tun, Menschen einfach zu begegnen. Nein, nicht immer, also keine Angst. Es hat sich sehr abgeschwächt. Aber es ist ein Stück tiefe Prägung, die in mir ist. Und ich muss richtig dagegen wirken, um Menschen als Menschen zu sehen. Wenn du gesetzlich geprägt bist, dann wird das deine Sicherheit sein und du wirst überall Gesetze suchen und du wirst auch andere danach beurteilen, weil du eine Sicherheit suchst. Wenn deine Angst vor Menschen gefüttert wurde, dann lebst du in einer Distanz, in einer Abwehr. Was bietest du deiner Seele an, dass sie daraus leben kann? In meiner Pubertät war Camus und Sartre meine Lieblingsautoren. Und ihr könnt euch vorstellen, wie mein Weltbild und mein Menschenbild aussah. Was füttere ich? Wenn ich viel mit Menschen zusammen bin, die nur meckern und überall Fehler finden, ist ja keine besondere Eigenschaft, geht ja ruckzuck, Fehler findet man immer sehr leicht, dann gerate ich eventuell in den Sog, mich über alles zu ärgern. Wenn ich mich mit platten Propagandasätzen fülle oder mit Gefahren, dann gerate ich in Oberflächlichkeit und in Angst, eventuell auch in Verzweiflung. Michael Green hat einmal gesagt, ich will Menschen um mich haben, die Gott lieben und die Hoffnung haben in ihr Leben. Und das hat mich damals sehr bewegt. Und ich dachte, ja, ich möchte Menschen haben, ich möchte gerne Kontakt mit Menschen haben, die Gott achten, die Gott suchen, die ihn entdecken, die nicht auf alles eine Antwort haben, aber die mir helfen, ihn zu lieben mittendrin. Die anderen habe ich sowieso. Aber diese Menschen möchte ich suchen und möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Denn Gemeinschaft, die Beziehung mit anderen Menschen macht etwas mit uns. Sie füttert meine Seele. Die Gemeinschaft mit Gott macht etwas mit uns. Das Erleben, das Sehen, wie Gott ist, das bewirkt etwas. Barmherzige Menschen sind einem barmherzigen Gott begegnet. Thomas Merton hat gesagt, ein Heiliger ist kein Mensch, der gut ist, sondern er ist einer, der die Güte Gottes erlebt. Und das wird ihn verwandeln. Wir werden, was wir lieben. Wir werden, was wir lieben. Ich las einmal, Gott wurde in Jesus das, was er liebte, nämlich ein Mensch. Verliebe dich in Gott und dann tu, was in deinem Herzen ist. Wenn ich auf Gottes Liebe und Gnade schaue, wenn ich mich in ihm immer wieder neu verliebe, wenn ich es zulasse, von seinem Wesen und von seiner Güte, von seiner Gnade zu empfangen, dann verändert mich das. Dann bekomme ich eine neue Sicht, immer wieder neu, mitten im Alltag, auch auf Situationen, die ich nicht verstehe. Wenn ich seine Vergebung erlebe in mir und in diesen Frieden hineinkomme, mitten in, auch in einer Verletzung, dann fällt es mir leichter, andere an Gott loszulassen. Andere einfach an Gott loszulassen, auch wenn mir das getane Unrecht, wenn ich damit leben muss und leben lernen. Wir sind mit Gott immer in Bewegung. Wir sind heilig, wir sind Begnadete, aber wir erleben immer wieder neu diese Gnade. Und es verändert uns oder sollte uns, kann uns verändern. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt. Die Ruth Graham, die hat einen sehr eigenartigen Grabstein. Da steht drauf, Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Ich finde es genial. Ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland erlaubt wäre, aber es wäre mein Stein. Wir gehören in die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ein Geschenk. Das sollte keine Last sein. Ein Geschenk, dass wir miteinander immer wieder uns helfen, die Liebe Gottes zu entdecken. Und wenn wir einander tragen, wenn wir es gerade nicht fassen, diese Liebe zu ergreifen, wenn wir es gerade nicht packen, diese Gnade zu sehen, dass jemand anders es sieht und uns darin trägt. Nicht, dass er uns darin ermahnt, das geht manchmal nicht, aber dass er uns trägt darin. Ich finde es so schön, wir feiern ja heute Abend mal. Wir feiern diese Liebe. Diese Barmherzigkeit. Wir atmen mit Brot und Wein Gottes Seele ein. Das Abendmahl ist ja nicht Belohnung für unsere Frömmigkeit, sondern es ist Voraussetzung, dass wir fromm, dass wir frei leben, dass wir echt und authentisch sind mit Gott, dass wir Mensch sind, wie er es sich in uns und für uns dachte. Gottes Liebe gibt mir Freiheit zu sein. Sie bringt das Gute, sie will das Gute, das Ursprüngliche wieder in uns herauslocken. Sie möchte, dass wir das Alte, die Prägungen, die Ängste, die da sind, in ihm wirklich überwinden und dass das ausgefüllt wird ganz neu mit Vertrauen und mit Weite. mit Vergebung, mit Güte. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus schon geschaffen hat, damit wir darin leben. Was sind diese guten Werke? Ich persönlich glaube, dass es unser Menschsein ist. Dass wir zu Menschen sind, im Abbild seines Sohnes, in dieser Verbindung mit dem Vater. Und dann zum Schluss, ich liebe das Wort wandeln. Könnt ihr stressig wandeln? Das kann wohl keiner. Wandeln und Stress schließen sich aus. Wandeln hat etwas mit Achtsamkeit zu tun. Es gibt Wandelhallen. Ihr wandelt dadurch. Ihr achtet. Ich habe übrigens nochmal nachgelesen, Wandelhalle nannte man früher das Foyer im Hotel, wo Menschen empfangen wurden. Ich finde es ein schönes Bild. Da ist man achtsam, sollte es zumindest sein. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr wandelt an diesem Tag, in dieser Woche. Wandelt durch den Chaos unseres Lebens, unseres Alltags. Wandelt mit Achtsamkeit auf sein Wirken, auf seine Geschenke in uns und für uns. Wenn ihr im Stau steht, wenn ihr eine blöde Besprechung habt, wenn es gerade schwierig ist mit den Kindern, wandelt doch mal. Wandelt. Gott, du hast das Wasser des Lebens. Gib mir davon, dass die Wüste in mir grün wird. Gib mir davon, dass das Harte in mir weich wird und die Liebe wachsen kann, die Hoffnung Wurzeln schlägt. Und der Glaube nicht austrocknet. Gib mir das Wasser des Lebens und lass es in mir zur sprudelnden Quelle werden, zur Quelle, die nicht versiegt. Mach mir Mut, das Wasser des Lebens an andere weiterzugeben und es nicht in mir einzusperren mit Dämmen und Mauern, sondern lass es fließen, dass ich es hervorschenken kann und gebe. Gib mir das Wasser des Lebens. Herr, ich preise dich darüber, dass du uns so beschenkst mit diesem Wasser des Lebens, dass du Leben gibst, dass du Weite gibst und dass deine Weite zugleich Geborgenheit ist. Das ist wunderbar. Danke, dass du jeden hier segnest. Darin zu wandeln, in deiner Gnade. Amen.